Wir kommen heute zu einem ganz hochaktuellen Abschnitt in Hesekiel. Hesekiel 35 und 36. Ja, Peter, kannst du mal vorlesen, Kapitel 35. Danke. Also wir haben jetzt gesehen, dass mit Kapitel 33 ein neuer Teil beginnt in Hesekiel bis zum Schluss. Es geht um die Wiederherstellung Israels in der Endzeit. Die beiden Kapitel, aus denen wir jetzt gelesen haben, gehören eng zusammen. Das Kapitel 35 richtet sich gegen ein Gebirge. Und zwar das Gebirge Seir, Vers 2. Und Kapitel 36, das richtet sich zugunsten eines Gebirges. Spricht für ein Gebirge. Also nicht dagegen, sondern dafür. 36,1, die Berge Israels. Die Berge Israels, die haben wir schon wiederholt in Hesekiel gefunden. Es ist ein typischer Hesekiel-Ausdruck, kommt 14 Mal vor und bezeichnet natürlich zur Hauptsache die wesentliche Gebirgskette in Israel von Norden nach Süden, Judäa im Süden, Samaria im Norden. Das ist die hauptsächliche Gebirgskette Israels. Wie sagt man diesem Gebiet in den Medien?
Westjordanland.
Ja, Westjordanland, besetzte Gebiete oder zum Teil autonome Gebiete. Also es sind die, wenigstens kann man sagen, die umstrittenen Gebiete. Und das muss uns doch schon zu denken geben, dass Hesekiel vor 2600 Jahren einen ganz speziellen prophetischen Ausspruch getan hat im Blick auf gerade dieses Gebiet. Und dass er 14 Mal immer widerspricht über die Berge Israels. Jetzt müssen wir noch klären, was ist das Gebirge Seir?
Also hier steht hier in Klammern Edom.
Ja, das ist schon die Erklärung.
In Saudi-Arabien sein, ne?
Wie?
In Saudi-Arabien.
Nein, nördlich davon. Jordanien. Und zwar welches Gebiet von Jordanien?
Südjordanien.
Also man kann sagen, dass das Gebirge zwischen Totem Meer bis Eilat, aber auf der jordanischen Seite. Das ist Edom, das Land Edom in der Bibel, oder eben das Gebirge Seir. Wir haben ja da im Vers 15 am Schluss, eine Wüste sollst du werden, Gebirge Seir und ganz Edom insgesamt. Ja? Edom war ja ursprünglich der Name von wem?
Esau.
Von Esau. Wir können das ganz kurz mal aufschlagen. In 1. Mose, da haben wir die Geburt von Jakob und Esau. Können wir mal lesen, Verse 24 und 25.
Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich und gar wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus, da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurde.
Jawohl. Und dann wachsen sie heran. Da kommt die Geschichte mit dem Linsengericht. Lesen Sie doch gleich weiter in Vers 30.
Und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell essen von dem Roten da, denn ich bin total erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Da sagte Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, schwöre mir heute. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen, und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht.
Ja, also da haben wir den Namen Edom in Vers 30 am Schluss. Wegen dem Roten, das er da essen wollte, bekam er den Namen Edom, der Esau. Und Edom heißt auf Hebräisch Rot, wegen den roten Linsen. Aber das hatte schon eigentlich eine frühere Bedeutung, denn in Vers 25 haben wir gelesen, der erste kam heraus, rötlich am ganzen Leib. Hebräisch Admoni. Admoni hängt zusammen mit Edom. Und da haben wir auch noch einen interessanten Zusammenhang. Am ganzen Leib wie ein härener Mantel. Und Hären heißt Sear. Und das Gebirge Seir. Ja? Das heißt, von der Wurzel her heißt Seir eigentlich haarig oder rau. Beides. Also das Gebirge Seir ist nicht ein haariges Gebirge, sondern ein raues Gebirge. Aber es gibt so ein schönes Wortspiel dazwischen. Denn dieses Gebiet sollte ja das, die Heimat Esaus werden, entsprechend dem Segen, wenn man das Segen nennen kann, über Esau in Kapitel 27 von 1. Mose. Schauen wir mal zuerst den Segen, den Jakob bekommen hatte, in Vers 27. Wer liest?
Er trat hinzu und küsste ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach, sieh, der Geruch meines Sohnes ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat.
Noch weiter.
Gott gebe dir vom Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Korn und Wein die Fülle. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Sei ein Herr über deine Brüder und deiner Mutter, Söhne, sollen dir zu Füßen fallen. Verflucht sei, wer dir flucht. Gesegnet sei, wer dich segnet.
Also, da haben wir die Kornkammer Israels, Vers 28. Tau des Himmels und von der Fettigkeit der Erde und Fülle von Korn und Most für Israel. Und dann für Esau blieb noch Vers 39.
Da antwortete sein Vater Isaac und sprach zu ihm, sieh, fern von fetter Erde soll deine Wohnung sein und fern vom Tau des Himmels droben. Von deinem Schwerte musst du leben und deinem Bruder sollst du dienen. Doch wird's geschehen, wenn du dich mühst, wirst du sein Joch von deinem Halse reißen.
Jawohl. Eine raue Gegend, genau wie das Gebirge Seir eben ist. Das sollte der Wohnsitz werden für Esau. Aber diese Feindschaft, die zwischen Jakob und Esau damals entfacht worden war, die hat sich über all die Jahrtausende hin gehalten. Und jetzt sehen wir, für die Endzeit gibt es nochmals diesen Konflikt Jakob-Esau. Der wird so festgemacht in unseren beiden Kapiteln anhand des Gebirges. Das Gebirge Seir, Esau, und die Berge Israels. Aber das sind so gewissermaßen die, wie soll man sagen, die Kernausdrücke. Mit den Bergen Israels ist dann letztlich überhaupt Israels Teil und Israels Zukunft verbunden. Und mit dem Gebirge Seir ist letztlich nicht nur Südjordanien, sondern eigentlich überhaupt das Los der Völker rund um Israel verbunden. So finden wir das in Kapitel 36, 4. Liest das nochmals. Jemand ganz am Schluss heißt es.
Die für den Rest der Nationen ringsum zur Plünderung und zum Spott geworden sind.
Jawohl, da geht es plötzlich um die um Edom und überhaupt die übrig gebliebenen Nationen da rundherum. Vers 5 nochmals.
Darum, so spricht der Herr, Herr, wahrlich im Feuer meines Eifers habe ich gegen den Rest der Nationen geredet und gegen Edom insgesamt, die sich mein Land zum Besitz gemacht haben, mit der ganzen Schadenfreude des Herzens, mit Verachtung der Seele, um sein Weideland zur Plünderung zu haben.
Also sehen wir, dass es einen weitergehenden Sinn hat. Ja? Im ersten geht es darum um Edom, aber dieses Edom ist verbunden mit all den anderen Feinden Israels rundherum. Und das macht natürlich die ganze Sache noch aktueller. Oder? Es geht nicht nur da jetzt um Jordanien, sondern es geht überhaupt um die Feindschaft der Völker rund um Israel her. Es geht um die Zeit, in der das jüdische Volk aus einer weltweiten Zerstreuung zurückkehren soll ins Land der Väter. Das haben wir letztes Mal durchgenommen, Kapitel 34, wo Gott gesagt hat, er möchte die zerstreuten Schafe Israels, die wegen der Treulosigkeit der Volksführer in überall zerstreut worden sind, die will er sammeln und wieder zurückführen in ihr Land. Und jetzt wird uns eben das Drama der Rückführung noch etwas deutlicher gemacht, gerade mit der Problematik der Berge Israels. Also die Bibel spricht speziell über die Westbank. Was finden wir an Vorwürfen gegenüber Edom bzw. gegenüber den Feinden Israels in diesen Kapiteln? Können wir das zusammentragen?
Stets warst du ein erbitterter Feind der Israeliten.
Wo steht das?
Vers 5.
Jawohl. 35. Eine beständige Feindschaft.
Weil sie mein Land in Besitz genommen haben und es ausgeplündert haben. Ab Vers 5.
Jawohl.
Und Schadenfreude dabei hatten. Also Schadenfreude ist es hier mit einer guten Nachricht übersetzt.
Sie lesen jetzt Vers 5 vor.
Ja.
Etwas genauer ist es ja. Und die Kinder Israel der Gewalt des Schwertes preisgabst zur Zeit ihrer Not. Also die Kinder Israel zur Zeit der Not, zur Zeit der Ungerechtigkeit des Endes. Also Edom wird der Vorwurf gemacht, sie hätten Israeliten dem Schwert preisgegeben in einer ganz schweren Zeit der Not. Ja, wir schauen das an, was das bedeutet. Aber weiter, was gibt es für Vorwürfe?
Sie haben blutlich gehasst.
Wo steht das?
Vers 7 oder Vers 6 am Ende.
Jawohl. Also Blutvergießen haben sie nicht gehasst. Damit haben sie kein Problem gehabt. Und merkt man hier wieder das Wortspiel mit Edom? Mhm. Ja? Übrigens, Blut heißt auf Hebräisch Dam. Kommt von der Wurzel Adam, heißt auf Hebräisch rot sein. Davor kommt dann Edom, der rötliche, und Dam, das rote. Und schauen wir mal, wie das Vers 6 heißt, denn darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr, der Ewige, werde ich dich zu Dam machen. Und Dam wird dich verfolgen, weil du Dam nicht gehasst, so soll Dam dich verfolgen. Das sind alles Anspielungen auf Edom wieder. Ja, weiter.
In Vers 10, weil du sagst, die beiden Nationen und die beiden Länder gehören mir und ich nehme sie in Besitz.
Aha, also ein Anspruch auf das Land Israel.
Ja, wie wir ja eben in Mose schon gelesen haben, ist das ja im Grunde genommen ein Verfolg des Segens, der ausgesprochen wurde, oder des Unsegens, wegen des Verkaufs des Erstgeburtsrechts.
Ganz genau, so hat er ja das verheißene Land nicht bekommen.
Erstens das nicht und zweitens ist ihm ja gesagt worden, er muss sich durch das Schwert seinen Lebensunterhalt verdienen.
Richtig. Aber hier eben, Vers 10, Edom beansprucht für sich das Land Israel. Ja. Beide Länder gehören mir.
Ja. Ja?
Weiter.
Ende von Vers 11, weil sie also Israel gehasst haben, mit denen du aus Hass gegen sie gehandelt hast.
Im Vers 11, jawohl. Handeln im Hass gegen Israel. Weiter.
Die Lästerungen, ja.
Vers 12, oder?
Ja.
Und zwar Lästerung gegen?
Die Berge Israels.
Aha, wieder speziell gegen die Westbank. Mhm. Weiter.
Sie haben gegen Gott groß getan, ihre Worten.
Jawohl, jawohl. Und dieses groß getan gegen Gott steht gerade in Verbindung mit dem, dass sie eben groß tun gegen die Berge Israels. Also indem sie gegen Gottes Landverheißungen streiten, rebellieren. Weiter.
Ja, die Schadenfreude, Vers 15. Weil du deine Freude hattest an dem Erbteil des Hauses Israel, darum, dass es verwüstet war.
Jawohl, Schadenfreude. Am Los des jüdischen Volkes. Und 36, Vers 5. Wird wieder der Vorwurf gemacht, die sich mein Land zum Besitztum gemacht haben, mit ganzer Herzensfreude, mit Verachtung des Lebens, um es zur Plünderung auszuleeren. Ja, jetzt müssen wir das anschauen im Licht der Geschichte. Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, um 1882 fand ja die erste jüdische Einwanderung statt, damals aus Russland. Und in dieser Zeit war der Nahe Osten unter der Herrschaft der Türken. Also das Land Israel gehörte zum Osmanischen Reich der Türken. Und da haben sie begonnen, Gebiete, Land aufzukaufen. Oft ganz wertloses Gebiet, auch Malaya, verseuchtes Gebiet, wurde von türkischen Großgrundbesitzern aufgekauft. Zu oft völlig überhöhten Preisen. Übrigens, wo steht das in der Prophetie, dass das so gehen soll? Mit Landkauf zunächst. Das gehört ja nicht direkt jetzt hierher, aber wir können das doch mal kurz nachlesen. In Jeremia 32. Damit man zunächst sieht, dass es hier geht um die Rückkehr der Juden ins Land, liest jemand 32, 37.
Siehe, ich werde sie aus all den Ländern sammeln, wohin ich sie vertrieben habe in meinem Zorn und in meinem Grimm und in großer Entrüstung. Und ich werde sie an diesen Ort zurückbringen und sie in Sicherheit wohnen lassen.
Jawohl. Also das ist klar, es geht um die Rückkehr. Und jetzt Vers 43 bis zum Schluss.
Und es sollen Felder gekauft werden in diesem Land, von dem ihr sagt, es ist Ödland, ohne Menschen und ohne Vieh, es ist in der Hand der Chaldäer gegeben. Man wird Felder für Geld kaufen und Kaufbriefe schreiben und sie versiegeln und Zeugen hinzunehmen im Land Benjamin, in der Umgebung von Jerusalem und in den Städten Judas, sowohl in den Städten des Gebirges als auch in den Städten der Niederung und in den Städten des Südens.
Das ist der Negev, Städten des Negevs, Süden, ja.
Denn ich werde ihr Geschick wenden, so spricht der Herr.
Ja, es geht also um die Wende des jüdischen Schicksals und da wird ausdrücklich geschrieben, wo überall Land gekauft wird. Und zwar im Gebirge und auch in der Niederung. Und so wurde auch in Judäa, Samaria, wurde Grundstück gekauft. Und da wurde gesiedelt. Und dann kam der Erste Weltkrieg dazwischen. Und die Türken haben sich dann auf die Seite Deutschlands gestellt. Die Alliierten sind gekommen und haben das Osmanische Reich zerstört, zusammengeschlagen. Und nach dem Ersten Weltkrieg haben die Engländer dann vom Völkerbund, die UNO gab es ja noch nicht, vom Völkerbund das Mandat bekommen über Palästina. Und das umfasste das ganze heutige Land Israel mit den sogenannten besetzten oder umstrittenen Gebieten und das heutige Jordanien. Das war Palästina. Die Engländer hatten während des Krieges in der Balfour-Erklärung die Zustimmung gegeben, sie würden sich einsetzen, damit in Palästina, undefiniert, das könnte das auch in Jordanien sein, in Palästina eine nationale jüdische Heimstätte geschaffen werden soll. Aber dann, in den 20er Jahren, begann der islamische Terrorismus gegen die Engländer. Und die haben dann kalte Füße bekommen. Aber es kam dann auch der Zweite Weltkrieg, wo nun systematisch alle Juden in Europa ermordet werden sollten. Und da hatte Hitler ein spezielles Abkommen auch mit dem Großmufti von Jerusalem. Und die waren ganz auf einer Linie, dass die Juden vernichtet werden. Das ist übrigens ein Großonkel von Yasser Arafat. Aber das hört er nicht gerne. Darum nennt er sich auch nie bei dem Namen Husseini, den dieser Großonkel trug. Aber in seinen vielen Namen, die Yasser Arafat hat, kommt dieser Name eben vor. Gut, das war also die große Zeit der Not. Und da kamen die Juden, wollten nach Palästina einreisen, aber die Engländer im Blick auf den islamischen Terror hatten ja ganz klare Beschränkungen aufgestellt, dass nur ganz wenige Juden ins Land hineinkommen durften. Und viele hat man wieder zurückgeschickt mit den Schiffen und die sind dann in den Konzentrationslagern umgekommen. Das war so ein Drama. Und dann nach dem Krieg, unter dem Schock der geöffneten Konzentrationslager und gesehen hat, was da effektiv geschehen ist, hat dann die Mehrheit der UNO November 1947 gestimmt für die Schaffung eines Judenstaates in Palästina. Das hat dazu geführt, am 14. Mai 1948 wurde der Staat gegründet, aber am 15. gab es Krieg. Und wer ging auf Israel los? Jordanien. Irak, Syrien, Libanon
und Ägypten.
Und da waren Kontingente aus anderen Staaten noch mit dabei, wie Saudi-Arabien und Jemen. Die gehen mit ihren offiziellen Armeen drauf los. Und diese Armeen konnten das gesamte Westjordanland besetzen. Und haben alle Juden, die dort gesiedelt haben, haben sie entweder ermordet oder vertrieben und aller Besitz wurde konfisziert. Jordanien hat dann die Westbank annektiert. Also nicht nur besetzt, sondern annektiert. Das Land gehört mir. Und jetzt unter diesem Gesichtspunkt müssen wir nochmals lesen, 35 Vers 5. Wer liest nochmals? Jetzt Ezekiel 35,5.
Weil ihr ewige Feindschaft hattet gegen die Israeliten und sie dem Schwert preisgegeben habt, als es ihnen übel ging und ihre Schuld zum Ende führte, darum, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr.
Ja, genau. Also, die Kinder Israel der Gewalt des Schwertes preisgabst, zur Zeit ihrer Not. Das war die Shoah. Die Zeit der Judenvernichtung. Und da in der Zeit, wo sie dort Zuflucht und Sicherheit gefunden haben, da hat man sich gegen die Juden gewendet und schließlich sogar alle aus der ganzen Westbank vertrieben oder ermordet und den Besitz konfisziert.
Was heute auch niemand mehr wahrhaben will.
Ja, man spricht einfach nicht darüber. So einfach. Die meisten wissen das gar nicht, was da effektiv geschehen ist. Und in weiteren Jahren durfte kein Jude in der Westbank wohnen. Heute regt man sich so auf über jüdische Siedlungen im Westjordanland. Aber weiß man noch, solange Jordanien die Herrschaft darüber hatte, da mussten alle Juden gehen und keiner konnte mehr zurück.
Ja, und vor allen Dingen im UNO-Beschluss ist es Israel zugesprochen worden, das Gebiet.
Nee. Nein, das nicht. Sondern man hat ja 77% von Palästina Jordanien gegeben. Das war zunächst in den 20er Jahren war das Transjordanien und dann 1943 wurde es unabhängig Jordanien. Da blieben noch 23% auf der anderen Seite von Palästina, aber die UNO hat das nochmals geteilt und hat nur 10% Israel gegeben. Und da war die Westbank nicht dabei, im Hoheitsgebiet. Aber ich meine, die begonnenen Siedlungen, die hätten ja bestehen können. Jordanien hat das erobert und es judenrein gemacht. Aber davon weiß man auch nichts mehr. Ja? Als Israel die Westbank erobert hat, 1967, hätten sie das Gleiche gemacht. Dann wären keine Araber mehr dort. Aber die haben diese Araber dort stehen lassen.
Mit welchem Argument hat die UNO die 23% noch mal geteilt? Das ist schon völlig unsinnig.
Ja, würde ich auch sagen.
Weil es war ja eh nur ein Bruchteil vom gesamten
ja, klar,
Palästina.
Klar.
Und dann nochmal zu teilen.
Ja, und auch die Linienführung war so wahnsinnig. Das war ein Gebiet, das man gar nicht verteidigen konnte. Denn das waren drei Stücke, die durch ganz schmale Korridore miteinander verbunden waren. Und dann die Westbank, die kam so quasi wie bedrohlich wie ins Zentrum hinein. Da konnte man also von der Westbank her ganz wunderbar alles angreifen.
Genau, ja. Darauf brauchen ja heute Palästinenser. Genau,
ja, klar, natürlich, das wollen sie, weil das ist der erste Schritt, um den Rest zu haben.
War denn die Balfour-Erklärung kein Vertrag? War das bloß eine Erklärung oder ein Vorschlag?
Nein, es war ein Versprechen.
Also nicht vertraglich geregelt, dass sie das Land kriegen, so mit Edom und so, wie es vorgesehen war?
Nein, es war auch unbestimmt. Das heißt dort einfach in Palestine. Also in Palästina. Und dass die königliche Regierung es mit Wohlwollen betrachtet, dass in Palästina eine jüdische Heimstätte geschaffen werde. Also in dem Sinn ein Versprechen, das aber zu wenig klare Konturen enthielt.
Fast eine Sonntagsrede.
Ja gut, das war schon mal was, oder? Das war ja gewissermaßen das Dankeschön an Weizmann für seine Leistung während des Ersten Weltkrieges für die Engländer. War ein englischer Jude, ein Chemiker, der das TNT erfunden hat und dann wesentlich dazu beigetragen hat zur Wende im Ersten Weltkrieg. Weil die Engländer waren ja damals durch Deutschland ganz schwer in Bedrängnis gekommen und erst durch diese Erfindung kam es zur Wende. Gut, also das nimmt mir doch schon ganz eindrücklich, dieser Vers 5. Israel der Gewalt des Schwertes preisgeben zur Zeit ihrer Not. Und das wird genannt die Zeit der Ungerechtigkeit des Endes. So ist es ganz wörtlich. Es ist also die Endzeit, in der die Ungerechtigkeit überhand nimmt, herrscht. Ja? Das ist die Zeit der Ungerechtigkeit des Endes. Und dann weiter Vers 10.
Weil du sagst, die beiden Nationen und die beiden Länder gehören mir und ich nehme sie in Besitz.
Ja, Jordanien sagt, das ist mir, die 77%, aber das andere gehört auch noch mir, die Westbank. Beides gehört mir. Und sie haben es dann in Besitz genommen. Dann haben wir weiter gesehen, dieser Hass und diese Schmähung. Vers 13, ihr habt mit eurem Mund gegen mich groß getan und eure Worte gegen mich gehäuft. Ich habe hier ein Buch mit ein paar Zitaten aus jordanischen Schulbüchern. Es ist interessant mal zu sehen, wie man die Kinder wie man die Kinder unterrichtet hat in Jordanien. Ja, da ist ein Highschool-Buch, das heißt Moderne Weltgeschichte, 1966. Das war also noch vor dem Sechstagekrieg. Und da gibt es diesen Satz drin: Die Juden in Europa wurden verfolgt und verachtet wegen ihrer Korruption, ihrer Niedrigkeit und ihrer Betrügerei. So lernte man, warum es eben eine Judenvernichtung brauchte in Europa. Oder in einem anderen Buch 1964, auch wieder ein Highschool-Textbuch, da gibt es eine Übung drin und da heißt es, Israel ist geboren, um zu sterben, beweise es. Aufgabe. Schüleraufgabe. Oder aus Syrien, auch wieder ein Highschool-Buch, 1963, 64 herausgekommen. Da heißt es auf Seite 138, die Juden lebten im Exil und wurden verachtet, weil sie in ihrem Wesen böse sind, gierig und Feinde der Menschheit. Oder Syrien 1963, das ist ein Primarschulbuch, fünftes Jahr. Da geht es um Grundlagen des Satzbaus und der Aussprache. Da gibt es eine Übung, die heißt, wir werden alle Juden austreiben. Zum Beispiel analysiere die folgenden Sätze. Zweitens, wir werden alle Juden aus den arabischen Ländern austreiben. Solche Übungsbücher. Also jetzt Jordanien und Syrien. Ein Beispiel Ägypten 1965. Auch wieder ein Highschool-Buch, Grammatikbuch, Seite 244 gibt es eine Übung. Die Araber werden nicht aufhören, bis sie Israel völlig vernichtet haben. Also das einfach so, um zu illustrieren, was hier effektiv prophetisch gesagt wird, wie sie groß tun und spotten, lästern. Auch 36 Vers 5, wo es geht ja jetzt um alle Nationen rundherum, oder? Ja. Zusammen mit Edom. Die haben mit Verachtung der Seele, mit ganzer Herzensfreude, haben sie sich da beteiligt, um das Land Israel zu plündern. Und gerade die Plünderung, die kann man in Verbindung bringen mit der ganzen Enteignung in der Westbank. Also alles Habengut der Juden dort konfisziert worden war. Gut, und jetzt, Gott sagt aber in Kapitel 36, Vers 8, im Blick auf Israel, wer liest das nochmals?
Ihr aber Berge Israels, ihr werdet für mein Volk Israel eure Zweige treiben und eure Frucht tragen, denn sie sind nahe daran zu kommen. Siehe, ich werde zu euch kommen und ich will euch wenden, dass ihr bebaut werdet und besät werdet. Und ich werde die Menschen auf euch vermehren, dass das ganze Haus Israel insgesamt und die Städte werden wieder bewohnt sein und die Trümmerstätten aufgebaut werden.
Ja, also Gott sagt ganz klar, die Juden kommen, Israel kommt, sie kommen zurück und sie werden auf den Bergen Israels siedeln. Sie bebauen und besehen. Also wenn man denkt, wie sich eigentlich die UNO als Weltorganisation ganz klar gegen Gottes Verheißung, Gottes Zusagen stellt, dann wird es einem eigentlich Angst und Bang.
Und immerhin zu einer Zeit stellt, als, sagen wir mal, die sogenannten christlichen Nationen in der UNO noch die Mehrheit hatten, nicht?
Ja.
1945 bis 48.
Ja, ja.
Heute sind jetzt hat ja der Islam die Mehrheit in der UNO, gell?
Das ist es nämlich, ja.
Ja, und vor allem, die haben eine unwahrscheinliche Macht. Ich meine, wenn man denkt, dass von den 300 UNO-Beschlüssen, dass sich da etwa in Größenordnung 200 mit Israel beschäftigen. Das ist ein Wahn, oder? Eine Weltorganisation, die beschäftigt sich mit einem so kleinen Land, wo man den Namen jeweils neben drauf auf der Weltkarte schreiben muss, weil es keinen Platz hat im Land.
Ja, ja, aber es ist eben so, dass die Mehrheit der Erdölreserven in israelitischen Ländern zu finden sind.
In arabischen Ländern, ja, Arabien. Klar. Und dadurch, das gibt ihnen diese politische Macht, ganz genau.
Islamischen Länder, wollte ich sagen.
Ja. Und eben auch die westlichen Medien sind zum Teil sehr stark in islamischen Händen. Mhm. Eben wieder wegen dem Öl. Und das hat eben seinen Einfluss auf die ganze Berichterstattung, die heute geschieht.
Aber das Schöne ist natürlich, dass man sich richtig freuen kann, eines Tages kommt es auf euch nieder. Ihr arabischen Länder, gegen Gottes Prophezeiung habt ihr keine Chance.
Gott führt seinen Ratschluss aus, ja. Das ist klar. Aber das ist der nächste Punkt, dass eben auch das Gericht über diese Nationen, die sich gegen Gottes Ratschluss stellen, hier ausgesprochen wird. Darum, nochmals zu Kapitel 35 zurück, Vers 3, siehe, ich will an dich, Gebirge Seir, und ich werde meine Hand gegen dich ausstrecken und dich zur Wüste und Verwüstung machen. Also das Gericht soll kommen über diese Länder, da ist über Edom speziell, aber es wird weiter gesagt in 36,7, liest das nochmals jemand?
Darum, so spricht der Herr, Herr, ich habe meine Hand zum Schwur erhoben, wenn die Nationen, die rings um euch her sind, ihre Schmach nicht selbst tragen.
Jawohl, also es kommt das Gericht über diese Völker rundherum. Sie werden von Gottes Schmach getroffen werden. Jetzt stellt sich mal die Frage in Kapitel 35, 3. Jetzt wird da gesagt, dass Seir soll zur Wüste werden. Aber wir haben doch gesagt, Seir ist ja sowieso eine Wüste. Wie soll man sich das erklären? Ist doch ein Problem, oder? Ihr werdet zur Wüste werden, aber sie sind ja eine Wüste.
Aber es steht ja noch dabei, dass die Städte auch Trümmer
kommen. Ja, das ist schon mal eine Erklärung.
Ja, vor allem war es immer eine Wüste.
Sie war grau, war ja gesagt worden, aber das schließt ja nicht eine gewisse Bewuchs aus.
Es ist eben so, es gibt auf Hebräisch mehrere Wörter für Wüste. Zum Beispiel das Wort Midbar bezeichnet speziell eine Wüste, wo man Kleinvieh züchtet. Ja. Also das sich gut eignet für Schafe und Ziegen. Die Wüste Judäa im Land Israel, die wird Midbar genannt. Und wir wissen ja, David hat ja seine Schafe in der Wüste geweidet, die Schafe seines Vaters. Das war eben in der Midbar. Ja. Die judäische Wüste, die wird in der Regenzeit, im Winter, wird die ein grüner Teppich. Also ganz schön. Es ist eine ganz, ganz lebendige Wüste. Aber hier haben wir nun ein anderes Wort in Vers 3. 35,3, du wirst zu einer Shemama werden. Shemama bedeutet ein Gebiet, das beim Betrachter Entsetzen auslöst. Also nicht einfach eine Wüste, so, sondern ein zerstörtes Land, das Entsetzen auslöst. Beide Wörter, die gebraucht werden, Wüste und Verwüstung, beides kommt von der Wurzel Shamem, entsetzt sein. Also dieses Gebiet soll eine ganz schreckliche Verwüstung erleiden. Das ist in Übereinstimmung mit Zephania 2. Vers 8. Und 9. Kann das jemand vorlesen? Zephania 2, 8, 9.
Der Herr sagt, ich habe gehört, wie die Moabiter mein Volk verspotten und verhöhnen. Die Ammoniter prahlen damit, dass sie Israels Gebiet erobern werden. Darum schwöre ich, der Herr der ganzen Welt, der Gott Israels, so wahr ich lebe, Moab und Ammon wird es wie Sodom und Gomorra ergehen. Für alle Zeiten soll ihr Gebiet zu einer großen Wüste mit vielen Salzgruben werden, von Unkraut überwuchert. Die Überlebenden meines Volkes werden die Moabiter und Ammoniter ausplündern und ihr Land in Besitz nehmen.
Noch ein Vers.
Denn diese Völker waren stolz und überheblich. Sie haben sich über das Volk des Herrn, des allmächtigen Gottes, lustig gemacht.
Ja, und noch Vers 11.
Angst und Schrecken wird sie packen, wenn er allen Göttern der Erde ein Ende bereitet. Schließlich wird jedes Volk in seinem Land den Herrn anbeten, selbst die Bewohner der fernsten Inseln.
Ja, da haben wir das tausendjährige Reich, oder? Wo die ganze Welt dann Gott anbeten wird. Die ganze Erde. Aber hier haben wir, geht es um Moab und Ammon und ihr Gebiet soll werden wie Sodom und Gomorra. In Hesekiel haben wir nur von Edom gelesen. Edom ist Südjordanien. Und Moab ist?
Mitteljordanien.
Und Ammon? Ja. Da haben wir in Ergänzung haben wir ganz Jordanien. Edom, Moab, Ammon. Amman, der Städtename, kommt von Ammon sprachlich. Und hier geht es auch wieder darum, die Schmähung, die sie da ausgestoßen haben, Zephania 2,8, ist gegen mein Volk und groß getan wider ihr Gebiet. Es geht also um den Kampf der Gebietsansprüche. Und Gott sagt, deswegen wird Jordanien wie Sodom und Gomorra werden. Also das ist gemeint, wenn es heißt, ein Gebiet des Entsetzens, eine Wüste. Und in Blick auf Israel, in Kapitel 36 von Hesekiel, liest jemand nochmals Vers 15.
Und ich will dich nicht mehr die Schmähung der Nationen hören lassen. Und den Hohn der Völker sollst du nicht mehr tragen. Und du sollst deine Nation nicht mehr straucheln machen, spricht der Herr der Ewigen.
Jawohl. Also da spricht Gott das Land Israel an, das früher Israel straucheln gemacht hat. Wie ist das geschehen? Wie hat das Land Israel gewissermaßen zum Fall gebracht.
Zum Götzendienst verführt.
Ja, und eben speziell die Berge. Die Berge Israels. Weil all dieser Götzenkult wurde normalerweise immer auf den Berghöhen betrieben. Und so stand eben ein spezieller Fluch Gottes auf den Bergen Israels. Das hatten wir ja schon früher in Hesekiel 6 gesehen, ausführlich. Aber dieser Fluch soll nun von diesen Bergen in der Zukunft ganz weggenommen werden. Aber eben erst dann, wenn Gott die umliegenden Völker bestraft. Wir sind also noch nicht am Ende, aber vieles von dem, was Hesekiel 35 und 36 sagt, das können wir als erfüllte Prophetie heute ganz genau nachvollziehen. Sind bis dahin noch Fragen, bevor wir zur Pause gehen?
Ja. Ich meine, das ist ja genau der Punkt, warum die Palästinenser heute sagen, sie haben recht in dieser Unterteilung 1947. Sie sagen ja, Israel hat diesen Teil, den die UNO den Arabern zugesprochen hat, genommen. Und wir haben ein Recht darauf.
Ja.
Und da ja das Wort Gottes bei der UNO keine Rolle spielt, sage ich jetzt mal, deswegen zählt ja nur dieser Beschluss. Also ich meine, so konstruieren sie doch ihre Rechtsgrundlage.
Ja, klar. Aber es ist ja so, gehen wir aus von dem UNO-Beschluss, dann wäre Israel ein ganz kleines Land.
Ja.
Aber dieses Land sollte total vernichtet werden, eben 48, 49. Und die Nation sollte ausgerottet werden. Und dann hat Israel überlebt und das Land war dann etwas größer. Aber man hat sich dann nicht begnügt. 67 hat man nochmals, nachdem man groß aufgerüstet hat, nochmals versucht, jetzt kommt die Totalvernichtung. 6 Tage Krieg. Und dann hat Israel die Westbank genommen. Warum? Weil man sie total vernichten wollte. Also das war gewissermaßen aus Selbstschutz, damit so etwas nicht auf diese einfache Weise wieder geschehen könnte. Und nun sagt die UNO, ja, diese Gebiete sind besetzt, die müssen wieder zurückgegeben werden. Aber sie verlangt nicht, dass diese Länder auch das bereuen, was sie getan haben. Ich meine, wenn man schaut, wenn man deutsche Schulbücher nun anschauen würde und sieht, wie die Sache aus dem Dritten Reich, die ist verarbeitet worden. Man könnte sogar manchmal als Außenstehender sagen, fast zu viel. Ja, aber...
Zu viel und zu einseitig, wenn man jetzt...
Ja, und immer wieder so fast noch extra, um zu demütigen, wo es gar nicht mehr nötig.
Ja, ich meine auch insbesondere das, was jetzt der Grass aufgegriffen hat, die Vernichtung der Deutschen, insbesondere durch die Vertreibung, die ja beiläufig 4 Millionen Deutschen das Leben gekostet hat.
Mhm. Was wollen Sie damit sagen?
Ich wollte damit sagen, die Unterwerfung unter die Schuld des Dritten Reiches wird in den deutschen Schulbüchern immer nur einseitig,
so, ja,
nämlich die gesamten Bestrafungen Unschuldiger durch Vertreibung,
ja,
und
ja,
die Tötung von 4 Millionen Deutschen durch die Vertreibung wird völlig offen gelassen. Die Angriffe
auf
die deutschen Städte, beispielsweise Dresden, wird runtergespielt und wird gesagt, es waren nur Tüdelchen, 35.000 Tote. Es waren aber 350.000 Tote, weil zu dem Zeitpunkt die erste große Fluchtwelle aus Schlesien bereits dort eingetroffen waren und sie versuchten, Luft zu schnappen, um dann wieder weiterverteilt zu werden. Die sind nie gezählt worden, die Leichenberge.
Ja, ja.
Ich war zu dem Zeitpunkt gar nicht so weit entfernt.
Ja, ja.
Natürlich ist das nicht aufgearbeitet worden von der... man war ja in der Endphase des Krieges, aber es ist dann auch schön unterdrückt worden, weil es ja den Alliierten auch nicht gerade so lustig ist,
ja, klar,
zugeben zu müssen, wie sie mit Spreng- und Phosphorbomben umgegangen sind. Mhm.
Aber das müsste ja jetzt nicht unbedingt von den Deutschen aufgearbeitet werden, denn es ist ja denen ihre Schuld. Und wenn die Deutschen die Schuld an den Juden aufarbeiten, dann ist es unsere Schuld, also die deutsche Schuld.
Mhm. Ja gut, aber was mir eigentlich das Anliegen war zu sagen, in Deutschland ist das verarbeitet worden und man hat sich, heute ist es normal, dass jeder das verabscheut. Und wenn jemand die Judenvernichtung nochmals rechtfertigt, dann bekommt das mit dem Gesetz zu tun.
Ja.
Aber wo in den islamischen Ländern ist das jemals verurteilt worden, was da geschehen ist? Verurteilt worden, weil man wiederholt die Nation ausrotten wollte. Wo ist dieser Hass, dieser Antisemitismus verurteilt worden? Nie. Aber man denkt, ja gut, dann die sollen die das Land wieder zurückgeben.
Selbst Yasser Arafat sagt bei jedem seiner Bekundungen, dass die Fahne Palästinas über Jerusalem weht.
Ja, ja. Und die Satzung der PLO, die Vernichtung Israels, die ist ja nie ersetzt worden. Da hat er ja immer den Trick gemacht, ja, die seien jetzt gestrichen, diese Paragraphen, aber sie sind nie ersetzt worden. Also sie sind gar nie ersetzt worden durch das Gegenteil. Wir anerkennen das Existenzrecht Israels in der PLO-Charta. Ist nie reingekommen, bis heute nicht. Und das muss man sehen, diese Unterschiede eben, wie hier ist das Böse verurteilt worden, aber dort ist es wirklich nie verurteilt worden. Und man kann über Juden herfahren in den Medien, in den islamischen Ländern, wie man will. Auf die schmutzigste Art, das wird nie geahndet. Sondern das gehört ja.
Meinen Sie jetzt, es wird nicht geahndet von westlichen?
Nein, von den islamischen Ländern selbst.
Aber die können das doch eigentlich gar nicht, denn in ihrem Glauben ist es doch verankert, dass sie alle Andersgläubigen, alle Feinde Allahs, als Feinde Allahs betrachten.
Aber der Islam ist doch friedliebend, wird doch uns gesagt in den Medien. nein, Sie haben recht, ja, das ist es ja. Aber da sieht man nun, wo das Problem effektiv liegt.
Ja, ja.
Ja, das Antisemitismus kann nicht verurteilt werden in den islamischen Ländern, weil er letztlich eben im Islam begründet ist. Ja?
Und andererseits, die westlichen Länder nehmen nicht genügend Einfluss auf diese Art Attacken, weil, und nun kommt wieder das Erdölthema zum Zuge, weil sie von dort das Erdöl beziehen.
Ja, weil das Geld wichtiger ist als die Moral.
So ist es.
Ja. Gut, dann können wir mit diesem in die Pause
gehen.
Gibt es noch Fragen zu dem Thema vor der Pause?
Ja, werden diese Unterrichtsbücher heute noch verwendet von den Bibliotheken in den arabischen Gebieten?
Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Aber das wäre interessant.
Ich habe eine Notiz in der Zeitung gelesen, dass Bücher mit anti-israelischem Inhalt in arabischen Ländern verwendet werden und dass die teilweise oder zum größten Teil auch aus europäischen Ländern finanziert werden, zum Beispiel von Finnland. Und
ja gut, das bezieht sich auf die Palästinenser. Dort ist es so, ja? Bei den Palästinensern?
Glaube ich auch, gell?
Das ist klar. Ich meinte, die Frage bezieht sich auf Jordanien. Und dort ist es natürlich sehr sensibel wegen des Friedensvertrags. Darum kann ich nicht sagen, ist da irgendetwas geändert worden. Aber sonst im Allgemeinen ist es tatsächlich so und eben ganz ausgesprochen auch in den palästinensischen Schulbüchern und das wird finanziert aus der EU.
Ich habe es im Fernsehen mal gehört von Ägypten, dass in Ägypten in den Schulen immer noch sehr anti-israelische Informationen verbreitet werden.
Ja, das ist ganz, ganz normal und auch in den Medien dort ganz, ganz bissig und bösartig.
Und selbst in den Medien hier, selbst in den deutschen Medien.
Ja, sicher. Aber das Ganze ist noch viel, sagen wir, viel subtiler bei uns. Und dort eine ganz offene Lästerung Israels. Bei uns ist es so oft sehr subtil und hinterhältig, ja? Wie die Dinge dann eben nicht objektiv dargestellt werden.
Gehören wir eigentlich nicht auch zu den Nationen, die rings um euch her sind und ihre Schmach nicht selber tragen? Denn wir sind ja doch de facto Fördernationen von den Palästinensern.
Ja, natürlich.
Von den Edomitern.
Ich meine, jetzt hier, wenn man die Auslegung des Textes anschaut, da geht es wörtlich um die Völker direkt rund um Israel her. Aber in ihrer moralischen Anwendung fällt das natürlich auf jede Nation, die da irgendwie förderlich mitarbeitet. Für uns ist das ja in der Schweiz eigentlich ein sehr aktuelles Thema im Blick auf die Abstimmung wegen des UNO-Beitritts zur politischen UNO. Die Schweiz ist ja mit Taiwan und dem Vatikan das einzige Land, das der politischen UNO nicht angehört. Und jetzt ist das große Thema bei uns. Aber eben, wenn man schon wählen kann, wie kann man wählen, einer solchen Organisation anzugehören, die so bösartig Antisemitismus betreibt, wie das in der UNO geschieht. Und eben Antisemitismus als Anti-Israelismus. Denn so wird der Antisemitismus heute getarnt bei uns. Wer gegen Juden schimpft, das geht nicht, aber gegen Israel schimpfen, das kann man. Oder? Das ist dieser versteckte Antisemitismus als Anti-Israelismus. Noch etwas? Gut, dann gehen wir weiter. In dem Programm Gottes der Wiederherstellung Israels. Wer liest 36 ab Vers 16? Bis zum Schluss. Peter, willst du noch was?
Und das Wort des Herrn geschah zu mir also. Menschensohn, das Haus Israel wohnte in seinem Lande und sie verunreinigten es durch ihren Weg und durch ihre Handlungen. Ihr Weg war vor mir wie die Unreinigkeit einer unreinen Frau. Da goss ich meinen Grimm über sie aus wegen des Blutes, das sie im Lande vergossen und weil sie es durch ihre Götzen verunreinigt hatten. Und ich versprengte sie unter die Nationen und sie wurden in die Länder zerstreut. Ich richtete sie nach ihrem Wege und nach ihren Handlungen. Und als sie zu den Nationen kamen, wohin sie kamen, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, des Herrn Volk sind diese, und aus seinem Lande sind sie gezogen. Aber ich habe meinen heiligen Namen verschont, welchen das Haus Israel entweiht hat unter den Nationen, wohin sie kamen. Darum spricht zum Hause Israel. So spricht der Herr, der Ewige. Nicht um euretwillen tue ich das Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, wohin ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen Namen heiligen, der entweiht ist unter den Nationen, welchen ihr entweiht habt in ihrer Mitte. Und die Nationen werden wissen, dass ich der Herr bin. spricht der Herr der Ewige, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilige. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln, aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinigkeiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleische wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Lande wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mein Volk und ich werde euer Gott sein. Und ich werde euch befreien von allen euren Unreinigkeiten. Und ich werde das Getreide herbeirufen und es mehren und keine Hungersnot mehr auf euch bringen. Und ich werde die Frucht des Baumes und den Ertrag des Feldes mehren, auf dass ihr nicht mehr den Schimpf einer Hungersnot traget unter den Nationen. Und ihr werdet eurer bösen Wege gedenken und eurer Handlungen, die nicht gut waren, und werdet Ekel an euch selbst empfinden wegen eurer Missetaten und eurer Gräuel. Nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr der Ewige, das sei euch kund, schämet euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel. So spricht der Herr der Ewige. An dem Tag, da ich euch reinigen werde von allen euren Missetaten, da will ich die Städte bewohnt machen und die Trümmer sollen aufgebaut werden. Und das verwüstete Land soll bebaut werden, statt dass es eine Wüste war vor den Augen jedes Vorüberziehenden. Und man wird sagen, dieses Land da, das Verwüstete, ist wie der Garten Eden geworden. Und die verödeten und verwüsteten und zerstörten Städte sind befestigt und bewohnt. Und die Nationen, welche rings um euch her übrig bleiben werden wissen, dass ich, der Herr, das Zerstörte aufbaue, das Verwüstete bepflanze. Ich, der Herr, habe geredet und werde es tun. So spricht der Herr der Ewige. Auch noch um dieses werde ich mich vom Hause Israel erbitten lassen, dass ich es ihnen tue. Ich werde sie an Menschen vermehren wie eine Herde. Wie eine geheiligte Herde, wie die Herde Jerusalems an seinen Festen. Also werden die verödeten Städte voll Menschenherden sein. Und sie werden wissen, dass ich der Herr bin.
Danke. Wir haben jetzt 35, 36 das Thema gehabt, ein erneuertes Land. Gott gibt Israel die Westbank, sie soll besät und bebaut werden. Und die Völker, die sich dagegen stellen, werden unter Gottes Gericht fallen. Jetzt, in diesem Abschnitt, geht es darum, dass das Herz Israels erneuert werden soll. Es wird nochmals daran erinnert, dass Gott Israel richten musste und sie deshalb unter die Völker zerstreut wurden. Und in dieser Funktion oder in dieser Art als Verstreute haben sie Gottes Namen entweiht. Vers 19, und ich versprengte sie unter die Nationen. Und sie wurden in die Länder zerstreut. Das war ein Gericht Gottes über ihre Wege. Ich richtete sie nach ihrem Weg und nach ihren Handlungen. Aber Gott verspricht in diesem Kapitel, ich bringe sie wieder zurück. Vers 24, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Frage, was sagt dieses Kapitel über Gottes Beweggründe, warum er Israel, die Juden, zurückführt ins Land.
Um seines Namens willen, dass ihm die Ehre bleibt.
Ja. Wo steht das?
22.
Ja, lesen wir das nochmals. Das ist ganz, ganz wichtig.
Darum sage zum Haus Israel, so spricht der Herr, der Ewige. Nicht um eure Windeln handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entweiht habt unter den Nationen, zu denen ihr gekommen seid.
Also die Stelle sagt nichts darüber aus, dass das jüdische Volk irgendwie jetzt besonders gut geworden ist, durch die Zerstreuung unter den Völkern, durch die dauernde Verfolgung, und dass Gott sie deshalb zurückführt. Sondern er sagt einfach, um meinetwillen, wegen der Ehre des Namens Gottes führe ich euch ins Land zurück. Und das hilft uns zu verstehen, wir müssen nicht ein besonders geheiligtes Volk in Israel erwarten. Und damit nehmen wir gleich den Wind aus den Segeln von denen, die sagen, ja, das kann doch nichts mit Prophetie zu tun haben, was man in Israel heute sieht, wenn man schaut, wie der Großteil der Bevölkerung gottlos lebt und so weiter.
Aber steht in Vers 21.
Was steht in Vers 21?
Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel unter die Nationen entweiht hatte, wohin sie auch kamen.
Eben, es geht nur um Gottes Ehre.
Ja, da steht ganz klar da, dass ihr eigentlich nicht zurückgeführt werdet.
Um ihren Willen.
Ja, oder
weil sie so gut waren.
Ja, oder quasi als Belohnung für ihre Umkehr. Ja. Das ist nun ganz wichtig. Die Prophetie in Hesekiel 36 lehrt uns deutlich, es kommt ein unreines Volk zurück.
Ich habe noch mal über den zeitlichen Aspekt eine Frage. Es dreht sich ja nicht um die Zerstreuung mit der Wegführung nach Babylon, sondern es ist eigentlich die Zerstreuung, die nach der Zerstörung des Tempels erfolgte, also nach Jesu Tod.
Die Zerstreuung nach Babylon, die Wegführung nach Babylon und die Zerstreuung nach der Kreuzigung, die gehören eigentlich eng zusammen. Wenn wir uns überlegen, die 10 Stämme wurden ja wegen ihres Götzendienstes auch weggeführt nach Assyrien. Ja. Aber die kamen nicht mehr zurück.
Die sind ja auch verschollen dadurch.
Ja, ganz genau. Und die kamen nicht mehr zurück. Aber Juda und Benjamin im Süden, die kamen sehr wohl zurück. Warum? Vielleicht waren sie besser als die 10 Stämme. Nein. Jeremia 2 sagt ganz klar, sie waren schlimmer als die 10 Stämme. Warum kamen die zurück? Der einfache Grund ist der, Jakob hatte schon vorausgesagt in 1. Mose 49,10, dass der Messias aus dem Stamm Juda kommen würde. Und der Messias sollte geboren werden im Land, nicht in der Diaspora, nicht in New York oder in Marokko oder irgendwo, sondern im Land, in Bethlehem. Also musste der Stamm Juda zurückkehren, um den Messias zu begegnen. Und dann war es interessant, wie werden sie reagieren. Und der Hohe Rat hat ihn kreuzigen lassen. Und dann kam die Zerstreuung. Also man kann sagen, die Zerstreuung im Jahr 70, die setzt eigentlich wieder an bei der Zerstreuung durch die Babylonier. Und darum wird in der Prophetie oft das so eng als eine Einheit gesehen, die Wegführung nach Babylon und dann die Wegführung unter alle Völker. Und das eine geschah wegen Götzendienst und das andere wegen
Ablehnung des Messias.
Ja, wegen Blut. Ja. Wegen Blutschuld. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier haben in Vers 18. Da goss ich meinen Grimm über sie aus wegen des Blutes, das sie im Land vergossen und weil sie es durch ihre Götzen verunreinigt haben. Das sind genau diese beiden Punkte. Das eine führte, die Götzen führten nach Babylon und das Blut führte, war die Hauptschuld, die in die weltweite Zerstreuung führte. Ja. Und jetzt hier wird gewissermaßen die Rückführung hier berichtet aus allen Völkern. Und dabei muss man nicht vergessen, viele Juden zum Beispiel sind im 20. Jahrhundert zurückgekommen aus Babylon, aus dem Irak, und ihre Vorfahren, die waren nie zurückgekehrt. Zum Beispiel der Politiker Shlomo Hillel, heute kennt man ihn nicht mehr, vor Jahren, der kann seine Linie zurückverfolgen bis auf die Wegführung von Nebukadnezar. Seine Vorfahren blieben in Babylon, auch als die Stämme zurückkehren konnten. Und es sind ja im 20. Jahrhundert 150.000 Juden zurückgekehrt, allein aus dem Irak. Und so sehen wir, wie diese beiden Zerstreuungen letztlich eine Einheit bilden. Also es sind in unserer Zeit Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt und aus der weltweiten vom Jahr 70 hier. Da fließen gewissermaßen die Ströme zusammen.
Es wird nicht erwähnt, in welcher Form die Juden, die in der Zerstreuung lebten, den heiligen Namen entweiht haben. Eigentlich sind doch die jüdischen Familienbande gerade in der Zerstreuung immer sehr eng geblieben. Sie haben in Ghettos gelebt, um sozusagen aneinander Halt zu finden. Aber in welcher Form? Das wird hier nicht weiter erläutert.
Ja, was könnte man dazu sagen?
Liegt es daran, dass viele zum Christentum zwangsweise teilweise übergetreten sind?
Ja, aber jetzt, dass Gottes Name entweiht wurde durch sie?
Ja, vielleicht haben sie genauso liberal und gottlos gelebt wie ihre Umgebung.
Das Liberale und Gottlos hat eigentlich erst begonnen mit der Aufklärungszeit. Aber ich meine, das ist auch schon einige Zeit, ja? Also können wir sagen, schon mal seit dieser Zeit, wo viele gottlos gelebt haben, auch viel Gottlosigkeit verbreitet haben. Denken wir an Marx. Denken wir an Freud. Die haben ja richtige ideologische Bomben platzen lassen, die Welt verseucht haben. Aber...
Ja? Da steht ja auch, die Menschen, die ihm begegneten, sagten, sie sind das Volk des Herrn. Und dennoch konnte er nicht verhindern, dass sie aus seinem Land vertrieben wurden. Das heißt ja, dadurch, dass sie so verstreut wurden, wurden erst viele Nationen überhaupt auf sie aufmerksam.
Genau.
Und dadurch, dass sie verstreut waren, kam so das Urteil, das wurde Gottes Ehre wieder angegriffen. Er hat sie nicht bewahrt.
Genau. Und die Argumentation ist ja hier dann die, Gott führt sie zurück, um den Völkern zu zeigen, es war nicht umsonst, dass ich dieses Volk auserwählt habe, ich kann es auch wieder zurückführen. Das ist also eine Antwort. Und weiter kommt dazu, wie viele eben durch diese 2000 Jahre hindurch eigentlich dem Evangelium verschlossen blieben. Sie waren, die Zerstreuung kam wegen der Ablehnung des Messias und dann diese Verstocktheit, nicht bei allen. Wie in Römer 11 heißt es, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Aber man muss sagen, es war der größere Teil. Und gerade diese Verstocktheit gegenüber dem Evangelium in 2000 Jahren, das gehört mit zur Entweihung des Namens Gottes. Das ist also das Volk, das eine ganz besondere Chance hatte, den Messias aus seinen Schriften zu erkennen, eine solche Verstocktheit gezeigt hat. Natürlich kann man die andere Seite zeigen. Diese Verstocktheit war oft auch eine Reaktion auf die Bosheit der sogenannten christlichen Länder ihnen gegenüber, indem man sie einfach als Gottesmörder bezeichnete. Dabei waren es ja die Juden und das Römische Reich, die den Messias kreuzigten. Kann ich sagen, die Juden waren es. Es war eine Kooperation zwischen dem auserwählten Volk und den Heiden. Also, ja?
Wie sie den Namen entweiht haben, also mir fiel auf, dass wie sie die Gebote halten, das ist so ganz streng, aber gleichzeitig überall ein Schlupfloch, um das wieder zu umgehen.
Ja, und das hat auch viel Ärgernis angerichtet unter den Völkern. Mhm. Eben das macht diese Heuchelei dann, macht Gottes Name, zieht Gottes Name in den Schmutz, ganz genau. Also dieses überrissene gesetzliche System und dann die Schlupflöcher. Aber Gott sagt, eben unabhängig davon, ich führe sie zurück, um der Welt zu beweisen, dass ich meine Verpflichtungen an Abraham, Isaac und Jakob einhalte. Wir können noch dazu aufschlagen, Jeremia. Da finden wir eine schöne Ergänzung, warum Gott sein Volk zurückführt. Jeremia 31, Vers 3.
Vers 3, oder?
Ja, 31, 3, Jeremia.
Jahwe ist mir von ferne erschienen, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Güte.
Und dann, damit wir sehen, worum es wirklich geht im Zusammenhang, Vers 8.
Sehe, ich bringe sie aus dem Lande des Nordens und sammle sie von dem äußersten Ende der Erde. Unter ihnen sind Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende allzumal. In großer Versammlung kehren sie hierher zurück.
Jawohl. Also, es geht um die weltweite Rückkehr. Übrigens wird hier besonders betont aus dem Lande des Nordens. Ja, warum?
Babylonien, Assyrien.
Nein, Land des Nordens, von Israel aus.
Russland.
Ja, der größte Teil aller zurückgekehrten Juden seit 1882 kommt aus dem Land des Nordens. Darf man nicht vergessen. Der größte Teil.
Golda Meir war ja auch russische Abstammung, nicht?
Jedenfalls osteuropäisch, ja.
Ja. Entweder russisch. Wissen Sie, oder
russisch, polnisch, ja. Und nun, was ist hier die Begründung? Warum tut das Gott?
Ja, ewiger Liebe.
Ja, Gottes Liebe zu Israel.
Ja.
Und da schließt sich der Kreis. Schon in 5. Mose 7 hat Gott zu Israel gesagt, da kommt das Wort Liebe zum ersten Mal in der Bibel vor. Ich habe euch nicht auserwählt, weil ihr mehr wäret als alle anderen Völker, sondern wegen des Herrn Liebe zu euch. Diese ewige Liebe, ja? Das ist die Liebe der Erwählung von Anfang an. Die hat aber nie etwas zu tun gehabt, dass sie in sich etwas Besonderes wäre, sondern es ist Gottes souveräne Liebe, dieses Volk und kein anderes. Und hier noch ein zweiter Ausdruck, ja, mit ewiger Liebe. Und was noch?
Güte.
Güte, was ist Güte?
Gnade.
Unverdiente Gnade oder Zuwendung. Unverdiente Zuwendung.
Ja, es ist das hebräische Wort Chesed. Nicht Chen. Chen ist das typische Wort für Gnade. Chesed bedeutet Güte, Loyalität, Bundestreue. Also der Gottes Güte ist gewissermaßen seine Loyalität zu seinen Zusagen im Bund an Abraham, Isaac und Jakob. Und so können wir sagen, drei Gründe für die Wiederherstellung Israels in unserer Zeit. Gottes Ehre, Hesekiel 36, und Gottes ewige Liebe und Gottes Bundestreue nach Jeremia 31, 3.
Ist es das etwa, was der Engländer bezeichnet, right or wrong, my country? Also egal, wie sie sich ausgestalten, sie sind mein Volk?
Ja und nein, weil wir werden dann noch sehen. Das, was aber gottlos bleibt, kommt letztlich auch unter das Gericht. Und Gott rettet aus Israel dann einen Überrest, der dann das eigentliche Israel der Zukunft sein wird. Aber im Moment ist es so, dass Gott eben, ob recht oder falsch, zurückführt. Wegen seiner nationalen Zusagen und wegen der Ehre seines Namens. Und dann sehen wir Vers 24 eben diese Rückkehr. Ich hole euch aus den Nationen, aus allen Ländern. 25, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Das kommt also erst im Anschluss. Folgerung, das Volk kehrt unrein zurück und wird in einer weiteren Phase dann von Gott gereinigt. Und diese Reinigung umfasst, Vers 26,
ein neues Herz und einen neuen Geist wird er in ihr Inneres legen.
Jawohl, und weiter, Vers 27,
meinen Geist werde ich in ihr Inneres legen und machen, dass er in meinen Satzungen wandelt und meine Gesetze getreulich erfüllt.
Jawohl. Also ein neues Herz, ein neuer Geist, dann Gottes Geist, nicht dasselbe, ja? Meinen Geist, einen neuen Geist in ihr Inneres geben, das heißt, dass ihr ganzes Denken neu wird. Und meinen Geist ist die Ausgießung des Heiligen Geistes. Am Anfang vom tausendjährigen Reich kommt das. Und dann eben ein neues Herz, das bedeutet die Wiedergeburt. Das ist die Wiedergeburt. Ein neues Herz. Das fähig ist, nach Gottes Geboten zu leben.
Da steht ab Vers 33, das macht mir immer ein bisschen Mühe, dass er sie von allen ihren Sünden reinigen wird. Und dann kommt diese Verheißung, das verwüstete Land soll gebaut werden und so weiter und so weiter. Wir haben doch das gesehen, dass sich diese Verheißung erfüllt hat. dass das Land bebaut wird, wieder fruchtbar ist,
ja,
und,
ja.
und so. Aber die Reinigung ist noch nicht geschehen. Und so wie das hier aufgebaut ist, könnte man eigentlich annehmen, dass zuerst die Reinigung erfolgen müsste, damit sich dann diese Verheißungen erfüllen können. Aber wir sehen es ja gerade umgekehrt.
Ja, also wir werden in Kapitel 37 werden diese verschiedenen Phasen dann deutlicher aufgefächert. Und dort sehen wir, dass dann die Reinigung und die geistliche Wiederherstellung die Schlussphase ist in einem ganzen Prozess. Und hier werden gewissermaßen die Fakten so zusammenfassend, wie ein Resümee zusammengestellt, ohne ganz klar die verschiedenen Phasen zu unterscheiden. Kommt aber noch was dazu. Natürlich sehen wir heute, wie die Städte aufgebaut worden sind, wie das Land wieder fruchtbar gemacht wird. 800 Millionen Bäume sind gepflanzt worden durch den KKL.
Und das ist das KKL?
Das ist eine Organisation für die Erneuerung, den Wiederaufbau des Landes, ist Wiederbeforstung.
Das, was in Deutschland hieß, Bäume für Israel?
Ja, ja, ganz genau. Ja, ja, ja. Richtig. Also, das ist eine Sache, aber durch die große Drangsalszeit wird das Land nochmals massiv verwüstet werden. In Joel 2 heißt es, wenn diese Armee aus dem Norden kommt mit all ihren Verbündeten, eine so große Armee, wie es noch nie eine gegeben hat gegen Israel. Vor ihnen ist das Land wie der Garten Eden und hinter der Armee alles verbrannt. Also hat der Wiederaufbau des Landes eigentlich zwei Phasen. Die momentane und dann die schlussendliche, die schließliche nach der großen Drangsal. Und hier wird das alles schön zusammengefasst. Auch hier wird wieder betont, Vers 30, dass dann auch überhaupt kein Leid mehr da sein wird, keine Hungersnot wird mehr möglich sein. Das ist alles die letzte Phase. Und auch die Reue, die Umkehr in Vers 31, ihr werdet Ekel an euch selbst empfinden, wegen eurer Missetaten, das ist alles noch nicht geschehen. Eine nationale Umkehr hat es bis heute noch nicht gegeben. Und wir wissen aus Sacharja 13,8, dass 2/3 der Bevölkerung noch umkommen wird.
Israels.
2/3 der Bevölkerung Israels im Land. Im Land, ja. Und schön ist, Vers 36, es gibt auch für die Nationen rundherum eine Verheißung. Wer liest nochmals?
Und die Nationen, die rings um euch her übrig bleiben, werden erkennen, dass ich, der Herr, das Niedergerissene aufbaue, das Verwüstete bepflanze. Ich, der Herr, habe geredet. Ich werde es auch tun.
Ja. Also es ist nicht so, dass die umliegenden Völker eine total Ausrottung durch die Gerichte erleben würden, sondern auch da gibt es Umkehr. Auch da gibt es einen Überrest, der aber schließlich erkennt und anerkennt, dass es Gottes Werk ist, die Wiederherstellung Israels. Und das ganze Kapitel endet mit: Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Wir haben diesen Satz ja schon auch in den vergangenen Kapiteln wiederholt gefunden, 35 und 36. Also diese ganze Wiederherstellung, die wir schon gesehen haben mit Israel und das, was noch kommen wird, ist eine ganz wichtige Methode Gottes, um uns Menschen die Augen für die Existenz des Gottes der Bibel zu öffnen. Ja, gibt es noch eine Frage dazu? Ja, sonst kommen wir zum Schluss und nächstes Mal fahren wir dann weiter mit 37, mit dieser gewaltigen Vision Hesekiels von den Totengebeinen im Tal. Und auch dieses Kapitel ist wieder dazu gegeben, um diese phasenweise Wiederherstellung Israels noch deutlicher zu entfalten. Wir werden wahrscheinlich einige Überraschungen darin erleben, was man da findet, wenn man das mit der Geschichte wieder vergleicht. Gut, dann wollen wir noch beten zum Schluss.